Sobald nun jemand über Kenntnis und Erkenntnis zur Anerkennung alles dessen kommt, bedarf es einer sorgsam abgewogenen Führung, damit Bedingung und freier Wille gleiche Rechte, aber auch gleiche Pflichten haben. Da heißt's zuerst, große Geduld aufzubringen, denn mein Schaffens- und Vollendungsdrang sind ungeheuerlich. Trotzdem habe ich mir vorbehalten, in Macht, Kraft, Gewalt und Stärke das Tat-Ur-Jahr zu keinem Selbstzweck, sondern für meine Kinder zu gestalten. Ihnen sollen mein Reich und dessen Herrlichkeiten werden. Da verhalte ich mich oft wie unbeteiligt und lasse bloß die innere Hilfe wirken. Ein Kind, immer an der Hand geführt, verfehlt seines Daseins Zweck und Sinn. Sollte ich, der ich mit meiner Macht auf dem Ordnung-Wille-Weg alles zur vorgesehenen Vollendung leiten kann, in der Tat armselige Teilgeister gezeugt haben, die nur vorwärts gehen können, wenn ich allein bei allen Dingen im Kontakt direkter Hilfe meine Kinder halte. Das wäre mir ein rechtes Armutszeugnis, denn so hätte mein urewiger Geist unbefähigte Teilgeister gezeugt, die nicht aus sich den Weg noch das bedachte Ziel erreichten. Oh, da wäre es windschief um mein Haus bestellt, und es wäre besser, weiterhin gedanklich zu schaffen, wie in meiner zeitlosen Zeit vor der viergeteilten Schöpfung. Darum ließ ich Michael und Elia selber werken, räumte die aus der Doppelverbindung herzuleitende Hilfe hübsch beiseite, und ihr seht, meine Kinder sind befähigt, Kraft des erhaltenen Geistes selbstständig zu handeln. Wenn ihr etwas vollbringen wollt, so beachtet die ursächlich gegebene Hilfe. Freilich ist es dienlich, selber die Verbindung anzubahnen, die sich dann auch steigern lässt. Pflegt ihr sie, so erwächst euch die Erkenntnis, dass trotz Selbstständigkeit ohne ursächliche Verbindung wenig zu erzielen ist. Das Zugehörigkeitsgefühl zu mir muss in euch wesenhaft werden. Habt ihr das erreicht, so genügt das Wissen, dass ich jederzeit bei euch bin, wie ihr bei mir. Um Einzelkraft, um Einzelhilfe bitten, sagt mir nicht zu. Zusagen: ohne deine Hilfe vermag ich nichts, ist keine Demut. Wer um diese unlösbare Verbindung weiß, trägt sie wie ein Schatz in sich, der nicht immer auf dem Markte feilgeboten werden darf. Wohl verschließe ich mich keiner Bitte eines mir zugeneigten Herzens. Allein, da läge keine innerste Verbindung vor und ich müsste manches Mal ganz anders helfen, was dann nicht verstanden wird. Doch wer voll Glaubensmut aus vollem Herzen sagt: Sieh, o Vater, ich will mich ganz fest mit dir verbinden, denn auf diese Weise kann ich ja mein Werk vollbringen. Dem gelingt es auch. So macht er sich das zu eigen, was ich ihm zu tragen gab. Das ist die ewige Verbindung zwischen mir und dem Geschöpf, als Geist und Seele, vornehmlich als Kind. Da bin ich ihm dann Schöpfer, Priester, Gott und Vater und noch alles das, was ich dem Tag und kommenden Tagen zu geben weiß. Nun komme ich auf das Gast- und Eigentümer- bzw. Grundeigentümerrecht zu sprechen. Michael hat gut erkannt, dass ich im Allerheiligsten als meinem Ureigentum alleiniger Hausherr bin. Wer in dasselbe kommt, genießt Gastrecht, und es soll sich kein Kind über meine Gastfreundschaft beschweren können. So ist auch jeder von euch Eigentümer seines Hauses. Nur rein schöpfungsmäßig bin ich der Grundeigentümer, weil aller Baustoff meinem Geist entstammt. Doch herrscht noch ein besonderes Verhältnis zwischen Eigentümer und Grundeigentümer vor, und zwar gemäß der Art von der einfachen und der doppelten Verbindung. Mir ist lieber, Michael betrachtet sich als Eigentümer und mich als Darlehensgeber seines Hauses. Doch bliebe alles nur ein Darlehen, so wäre es alleinig meine Arbeit. Wozu also Kinder? Bei den Werken kann wohl die Hälfte der nötigen Baustoffe vom Erbauer selber aufzubringen sein. Die andere Hälfte mag er sich gerne bei mir leihen. Ich bin kein Geizhals. Habe ich etwa die Hälfte darlehensmäßig zugesteuert, so will ich dennoch keineswegs als Eigentümer eurer Werke gelten. Der Herr bleibt da der Erbauer selbst. Es liegt an ihm, die Darlehenssumme rasch zurückzuzahlen, damit er baldigst schuldenfreier Eigentümer wird. Damit will ich nichts anderes sagen als: Nehmt das Gesetz des freien Willens und meine Gaben voll in Anspruch, wirkt und schaffet auch aus euch, so werdet ihr höchste Seligkeit und ich höchste Schöpferfreude haben. Und wahrlich, so seid ihr mit mir Grundeigentümer des ganzen hochheiligen Schöpfungstages. Nun ist das Gastrecht noch zu klären. Soweit ihr fähig seid, habe ich euch manche Tiefe meines Daseins offenbart, dass ihr nachgerade bald bei mir zu Hause seid. Als nur Geschöpfe könntet ihr niemals im Allerheiligsten ein Hausrecht haben, sondern wäret Fremdlinge, denen notfalls Obdach zu gewähren wäre. Auch als nur Geist käme mehr ein Obdach, denn ein Gastrecht in Betracht. Erst wenn aus Geschöpf und Geist Kraft der Verbindung zu dem Schöpfer, Priester und Gottherzteil das Seelenwesen wird, sage ich zu euch, tretet ein, fühlt euch als liebe Gäste bei mir zu Hause, und ich will euch auf das Freundlichste bewirten, solang es euch bei mir gefällt. Ich werde niemals sagen, es ist Zeit, lieber Freund, gehe, andere Gäste wollen Einkehr halten. Immerhin wird das Verhältnis so sein, dass ich den Gästen gegenüber mehr als Wirt erscheine, denn als Vater. Ganz anders aber ist's, wenn Kinder kommen, die ihr Kindsein aus ursächlicher Verbindung und eigener Willensanstrengung erwarben. Zu denen sage ich, tretet ein, ihr habt ein Anrecht an des Vaters Haus, wie ich ein solches an dem euren. Damit wird die schönste, weil einzig wahre und urewig bleibende Verbindung hergestellt, daraus die Kinder den gerechten Anteil schöpfen. So nehmen sie mich in sich auf, wie ich sie urewig in mich aufgenommen habe. Michael ist also Eigentümer seines Hauses und ich des meinen. Doch durch diese Verbindung haben wir ein gegenseitiges Eigentümeranrecht erlangt. Es ist das höchst Erreichbare, wenn ein Kind in Auswirkung des Rechts mir in seinem Hause Anteilnehmerrecht gewährt und somit Anteilnehmer meines Hauses wird. Nun saget, liebe Kinder, ob euch dieses Recht behagt und ob es so für alle Zukunft gelten soll. Als Mithelfer an meinem Werk will ich eure Zustimmung für Dinge haben, die beide betreffen, mich und euch, das Innere und das Äußere. Da sind die Ersten sehr erstaunt und die Allmachtsgüte überwältigt sie. Im Halbkreis knien sie vor dem Altar nieder. Wortlos flammen ihre Herzen urentgegen, bis die Sterne über ihren Häuptern sich vergrößern. Urs Angesicht ist jetzt heller als das Licht der Sonne. Allmählich ertragen die Ersten diese Strahlung. Sie sind ja eins geworden mit ihrem Ur. Ihre Andacht ist Gabe des freien Willens, denn sie unterstellen sich der Herrschaft Urs. Seine Belehrungen sind in ihnen gleich den sieben Wasserläufen aus dem Willebrunnen lebenswahr geworden. Nach der stillen Andacht segnet Ur die Seinen, und von ihnen gefolgt geht er zu Oraniels Hügel, auf dem Weg noch manches offenbarend. Dabei vergeht nahezu der Willetag. Die Kinder können die Zeit nicht messen, wie auch nicht den Raum, durch den sie wandeln. Und sind doch beide, Raum und Zeit, ein Bruchteil der Urewigkeit. Auf dem Hügel fragt Uraniel, ob er auch einen Brunnen bauen dürfe. Ur verweist ihn an Michael. Er ist der Schöpfungswassermeister. Wende dich an ihn. Auf Uraniels diesbezügliche Bitte sagt jener: O Uraniel, du bist als Erster dem Werke vorgesetzt. Doch trotz geordneter Reihenfolge soll keiner von uns mehr oder weniger sein. Nun, du hast mir das Haus bereitet und ich baue dir den Brunnen. Alsbald wird derselbe, auch auf Urs Geheiß, durch Elia die Becher. Ur belehrt im Haus noch weiterhin die Kinder über den unwiderruflichen Willen und sagt am Ende: Euch scheint das ein Widerspruch zu sein, nachdem ich doch vom freien Wirken sprach. Ich deute nochmals den Zusammenhang dahingehend, dass der unwiderrufliche Wille allein dort einzusetzen ist, wo es sich um Gestaltung und Erhaltung meiner Werke handelt oder bei Missbrauch des freien Willens. Allein der unwiderrufliche Wille ist in ein großes Gnadentuch gehüllt, in die Erbarmung meiner Liebe, die bei etwaigem Missbrauch waltend wird, wie ich's dem siebenten Lichtfürsten anheimstellte, den Gnadensegen auch über eine andere Eigenschaft auszuteilen, sollte noch sein Tag verziehen. Darum braucht ihr euch in puncto unwiderruflichen Willen allein um die große Verbindung mit mir zu kümmern. Das andere könnt ihr mir allein überlassen. Es wird für mich und euch gerecht verwaltet werden. Noch etwas sei erklärt, dann wollen wir uns recht von Herzen über eine schöne Feierabendstunde freuen. So höret: Ich sagte, dass ihr, meine Lichtträger, die Feste meines Himmels seid. Habt ihr über die entsprechende Belehrung nachgedacht, so könnt ihr es bei kleinem selbst verspüren, welche Bewandtnis diese Feste in Verbindung mit euch hat. Zeugen ja die ungezählten Bäche, die aus euren Hauptwasserläufen kommen, von der Bedeutung ersten Ranges dieser Feste. Ja, erstrangig seid ihr eingesetzt, und es wird nur noch wenige Kinder geben, die in dieser Hinsicht eurer Rangordnung anzugliedern sind. Ihr habt im All die Feste als etwas Daseiendes gesehen und dabei bemerkt, dass sie an keinen eigentlichen Ort zu bannen war. Denn ob oben oder unten, fern oder auf der Zinne meines Berges, überall war Himmel. Ich will euch das Geheimnis lüften. Seht, ich bin dem Worte nach mit euch durch das große Schöpfungsall gegangen und ihr habt anhand eurer himmlischen Berufung überall den Himmel hingetragen. Aber wo ihr selber standet, sahet ihr die Feste nicht, weil ihr sie an solchem Platze in euch traget. Das leuchtet euch nun ein. Nur von der letzten Grenzraumwelle erschien der Himmel euch wie eine Winzigkeit in unermesslicher Entfernung, worüber ihr noch rätselt. Das sollte euch belehren, den Weg zu mir aus euch zu finden, aber auch künftigen Kindern als Himmelspförtner die Pfade durch die Feste zu mir aufzuzeigen. Das kann auch eine schwere Gasse werden, so dass meine Herrlichkeit recht klein erscheint. Doch bei voller Sehnsucht wird, wie das festzustellen war, auf dem Rückweg diese anfänglich so kleine blaue Zelle riesengroß. Sie wächst ins Unermessliche. Das ist einer jener herrlichsten Herrlichkeiten, denn dann ist das Kind vom Himmel eingeschlossen, ist bei mir im Heiligtum zu Haus. Schon gut, denkt ihr. Wir sind durchaus zufrieden, dass du, lieber Ur, alles in allem bist. Aber inwiefern stellen wir die Feste dar? Meine Kinder, denkt darüber nach, dass, wer mein Wesen ganz erkennen will, jeder sich der 7 Lebensstrahlen zu bemächtigen hat, sonst erreicht er nicht des Himmels Zentrum. Erlangt auch in kommenden Schöpfungstagen meine Feste eine sich steigernde Bedeutung, so bildet sie doch um mein Urzentrum einen Ring, festgehalten von euren vorgelagerten Hügeln. Hier seid ihr Wächter meiner Eigenschaften. Wer nicht alle 7 Eigenschaften sich erwirbt, kommt schwerlich in das Innerste der Herrlichkeit. Darum nannte ich euch den Himmel, der erstürmt sein will, dass ein Kind nächst der ursächlichen Verbindung aus der erläuterten Doppelverbindung selbst zum Kinde wird. Ja, nun verstehet ihr, dass ihr selbstredend, nicht gestaltlich, die gesetzte Feste seid, aber sie als meinen Himmel durch die euch anvertrauten Lebenswasser, Raum und Zeit, vornehmlich den künftigen Kindern zuzuleiten habt. Eine schöne, hehre Schöpfungsaufgabe, die euch geworden ist. Bleibet ihr stets ein Gedenk. Nun erhaltet noch den Ordnungssegen. Der Abend naht. Und ihr sollt vom Felde eurer Tätigkeit heimkehren können, bei mir ausruhen und geborgen sein. Nach dem Segen führt Ur die Seinen über den blauen Teppich heim. Sadhana geht an Urs rechter Seite, die Fürsten folgen. Und das erste Kind schmiegt sich an des Heiligen Schulter an, erfasst seine Hand und sagt: O Ur, mein Licht und Leben, wie überaus glücklich hast du uns an diesem Tag gemacht. Eine Frage möchte ich noch stellen dürfen. Sieh, du hast deinen Engeln viel Arbeit anvertraut, die sie Kraft ihrer Verbindung mit dir selbstständig ausführten. Mich hast du zu deinem Negativ, deinem Widerschein gemacht, mit dir besonders eng verbunden. Wie kann denn das geschehen, wenn ich keinen Auftrag auszuführen habe, der auch zum gerechten Segen werden kann? Wie darf ich mich bewähren? Mich würde sehr betrüben, wenn du an mir, deinem ersten Kinde, keine Schöpferfreude hättest. O Kind, dein Herz hat einen schönen Abglanz, demutsvoller Liebe. Meine Sadhana, sagt Ur, sorge dich nur nicht, ob du hinter der Erkenntnis und der schöpferischen Fähigkeit der Fürsten stehst. Das ist nicht der Fall. Siehe, am Abend des Ordnungstages fragtest du mich um das Verhältnis, wie du zu mir stündest, da ich die sieben meine Kinder nannte. Weißt du meine Antwort noch? Ja, mein Ur, du erleuchtest mich, du nanntest mich das Kind der ganzen Urschöpfung. Recht gesprochen, ja, die zu eigenbewusstem Leben erwachten Teilgeister sollen meine Kinder sein, du aber jenes einer Urschöpfung. Du hast einst verstanden, was ich dir an höchst Gesegnetem verlieh, nämlich, du bist im gerechten Widerhall mein Negativ. Ich schaffe mit dir und durch dich und du mit mir und durch mich. Alles, was in einer Schöpfung wird, geht aus mir und somit auch aus dir hervor. Daran erkenne deine Mittäterschaft an den gewordenen Werken. Ich gab dir das Herrlichste, was einem Kinde zu geben ist. Das berechtigt mich, von dir ein Höchstes einzufordern. Und billig ist zu verlangen, dass du dich allein in mich begibst, also nicht persönlich selbst tätig bist, wie meine Engelsfürsten oder Kommende. Sie alle schaffen Einzelwerke mit. Du schaffst mit mir das Ganze eines Tages. Denn du warst ein umfassender Werkgedanke, der in mir seinen Raum besaß. Behalte daher nicht das Einzelne im Auge, sondern stets das Ganze, gleich wie ich. Wirst du ein Einzelwerk gestalten wollen, so wirst du einmal meinem Herzen ferner stehen, als bei der Wanderung die blaue Himmelszelle in unmessbarer Ferne blinkte. Bleibe jederzeit an meiner Hand, wie jetzt zu meiner wahren Vaterfreude. Und ich halte mein gegebenes Wort, demzufolge ich in deine Hand die Tage meines Taturjahres lege. Nun erfüllt dich das nicht mehr, als wenn du Einzelwerke schaffen kannst. Siehe, jeder Engel trägt einen Teil in sich, du aber sollst sie allesamt in dir verwahren. Voll Glück sieht Sadhana empor, schmiegt sich wieder an Ur an und sagt: Führe mich an deiner heilig guten Hand, dein will ich sein und nicht mehr ich. Die Fürsten wetteifern, dem Urkind von sich den besten Teil zu geben. Ur erwidert: Gesegnet sei dein Wort, meine Sadhana. In mir bist du geboren, du bist mein. Dich trug meine Innerheit. Doch auf ins Heiligtum, seht, die Ursonne hat sich gewendet, bald läutet die Glocke den Feierabend ein. Die Kinder kehren vom Schöpfungsfeld ins Vaterhaus zurück. Ihr Wirken war sehr groß und Ur freut sich über ihren guten Willen. Im Allerheiligsten begibt er sich auf seinen Thron. Sadhana legt Weihkraut in die Opferschale und das Feuer vom silbernen Teller loht hell auf. Ur ergreift sein Arbeitsbuch und sagt: Meine Kinder, soweit der Tag des Willens eine Einheit mit mir vorgesehen hat, habt ihr sie erreicht. Gesegnet könnt ihr ruhen in der zweiten Nacht, die gesteigerte Kräfte bringt, um den Morgen samt dem dritten Tage zu erleben. Aber eines liegt noch vor. Die vier ersten Arbeitstage verlangen vier Entscheidungen. Am Ordnungstag habt ihr zuerst die Anerkennung der mir vorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen und des Freiwillige-Gesetzes herbeigeführt. Ich wies besonders darauf hin, dass Kraft des freien Willens wohl einmal ein Kind von sich aus die Verbindung lösen kann und die aufgehobene Verbindung schwierig wiederherzustellen sei. Deshalb kann es nicht bei der einen Entscheidung bleiben, die meinen Bedingungen als den unwandelbaren Gesetzen sowie dem freien Willen als wandelbares Gesetz gilt. Das erste ist mein Grund. Das zweite ist der Grund des Segens, der den Kindern zur freien Entwicklung gegeben ist. Ihr habt beides anerkannt und ich knüpfte eine Wiedergutmachungsfolge an bei Missbrauch des freien Willens zum Schaden einer Schöpfung. Die zweite Frage lautete, in Klammer siehe Kapitel 5, 173. Soll eine Wiedergutmachung durch das freie Wille-Gesetz oder nur durch die mir vorbehaltenen Bedingungen geschehen? Das ist noch zu entscheiden. Dann mag der Tag zur Ruhe gehen und ich will euch in dieser heiligen Schöpfungsnacht sorgsamst tragen. Michael, bringe als Dominant des Wille-Tages die erste Antwort dar. Ur gibt sein Buch auf den heiligen Herd zurück. Die feierliche Stille lässt die Kinder die gewaltige Bedeutung dieser Frage ahnen. Ernsthaft ziehen sie alle gesammelten Erkenntnisse zu Rate. Ur ist unsichtbar geworden. An der ruhig brennenden Flamme messen die Ersten ihre eigene Unruhe, die sie befallen hat. Doch die Flamme lehrt: Ihr seid nicht allein. Aus dieser Lehre entnehmen sie auch die Entscheidung. Doch schnell ist das nicht getan. Davon hängt mehr als nur ein Tagewerk ab. Ein schwerer Ernst, verlagert auf das ganze Jahr, tritt an sie heran und sie fühlen drückend eine Spannung zwischen den gerecht gestellten Bedingungen und dem Freiheitsgesetz. Hat Ur das Tatwerk nicht zum Selbstzweck, sondern zum Kindzweck geschaffen, dann müsste auch der freie Kindwille vorherrschend sein. Sind aber nicht zuvor unzählige Werke an innerheiliger Größe gewesen, bis zur herrlichst vorgebauten, viergeteilten Schöpfung, die den Tatzyklus geboren hat? Wie könnte also für das hehre Schöpferwerk das zugunsten der Kinder gegebene Freiheitsgesetz bestimmend sein? Jede bisherige Schöpfungsfolge war ursächlich auf die Bedingungen gegründet und werkmäßig vollendet worden. Müssten also die Bedingungen nicht ausschlaggebend sein? Welche Fülle Ur der Freiheit gab, haben sie genug gespürt, dass sie dadurch je woanders hingelangen könnten, kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Ur sprach von Kommenden. Die Glocke schlägt die letzte Tagesstunde an. Ihr Hall lässt Raum und Zeit erbeben. Michael und Elia gehen zum heiligen Herd und da ist Ur wieder sichtbar. Sein hehres Antlitz ist von unnennbarer Güte überstrahlt und der Glanz seiner majestätischen Gestalt bricht sich an den kristallenen Mauern des Allerheiligsten. Und also entscheidet der Fürst des Willens. Hohe Macht und Kraft, Erhabener, Gewalt ist dein Name, Stärke ist dein Wesen. Wer sieht die Flügel, die über deinen Werken ausgebreitet sind, die alles tragen, unter denen alles ruht? Deine Füße sind der Grund. Wer will ihn ergründen? Deine Augen spiegeln deine Höhe. Wer kann sie erreichen? Deine Hände formen jede Weite. O heilig, heilig! Wer will sie messen, da man dich nicht messen kann? dein Herz als heiligvollste Nähe ist Unendlichkeit. Kein Kind wird dessen ersten oder letzten Schlag vernehmen. Denn beim letzten Werkton streichen Ordnung und Wille in der Schöpfer Allmacht wie mit leisem Hauche über alle Werke hin. Und es steht ein neues auf, ungeahnt gewaltig. Du bist das All, und es kam aus dir. Du ließest es zur Offenbarung deiner Herrlichkeiten werden. Du, der ewig Heilige. Niemand kann von dieser Offenbarung als einer halb scheid, in Klammer, das in Hälfte halber Anteil, sagen, siehe hier, siehe da. Ich weiß gewiss und bezeuge es Kraft Erkenntnis und des Willens. O heilig, heilig, ewig wahr, der Einzige, es gibt nichts außer dir. Nichts geschieht ohne dich. Alles ist deine Grundursache. Hast du uns zur undenkbaren Freude und süßesten Seligkeit einen Schöpfungsrang eingeräumt, der dir im Sinne eines Tages herrlich angeglichen ist, so gebührt dir gleichfalls höchste Freude, die dir als Dank durch deine Kinder werden soll. Doch eben daraus kann sich das entwickeln, dass wir Kraft des Freiheitsgesetzes, welches wir am Ordnungstag anerkannten, einen Weg und eine Richtung beibehalten müssen, ein Gebot befolgen, einem Willen dienstbar sind. Das muss in deiner heiligen Urwesenheit verankert sein. Du gabst noch zugedeckt dem zweiten Fundament zwei Richtungsarten. Die eine führt über deine erhabene Tiefe, Höhe und Weite in dein Herz, wie du gesegnet vorgesehen hast. Die andere kann bodenloseste Tiefe und entfernteste Verirrung zeitigen. In beiden Möglichkeiten ruht die Allgewalt deiner Offenbarung, der innigen, nie ergründbaren Hingabe an dein Kindervolk. Ach, Herr, Allhöchster und Allheiliger, wer will das je begreifen? Vor der Macht deiner ursächlichen Hingabe müssten auch wir vergehen, wenn wir ein kleines Ende davon schauen möchten. Allein unter deinem Allsegen geborgen sind diese Herrlichkeiten zu ertragen. Dein höchster Schöpferjubel ist uns neben und in deiner Herrlichkeit und hohe Heiligkeit zu stellen, um Anteilnehmer deines wunderbaren Grundeigentums zu werden. O ewig heiliger Ur, lass mich jubeln und dir danken bis in Ewigkeit, weil du, kaum am Anfang deines Taturjahres, bereits krönend deine Machtherrlichkeit enthüllst und uns hast werden lassen zu deinem Grundeigentum, dass wir dich bei uns haben dürfen als unsern schönsten und heiligsten Besitz. Zufolge dieser urherrlichen Gaben, die du mit dem Freiheitsgesetz als Brücke zur selig machenden Verbindung mit dir, deinen Kindern zukommen lässt, soll das freie Willegesetz grundlegend eine Wiedergutmachung bei rechtloser Inanspruchnahme dieser Freiheit bringen und die dem Gesetze innewohnende Freiheitsfülle soll die Umkehr und Umwandlung einer falschen Tat ergeben. Eine Wiedergutmachungsfolge aus den dir vorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen kann dir, Heiliger, keine Genugtuung sein. Du wärest dann auch der alleinige Vollbringer. O Herr, ewig hast du Recht, dass es deiner unwürdig wäre, vollbrächten deine freigeborenen Kinder nichts aus sich. Die Wiedergutmachung bestünde auf solchem Wege nur dem Namen nach, weil du sie Kraft der unwandelbaren Gesetze zu Wege brächtest. Darum hätte sie von Seiten jenes Kindes selbstständig und freiwillig zu geschehen, dem sie zur Last zu legen wäre. Auch dann, wenn du vielleicht einmal dein ganzes Kindertum an eine Wiedergutmachungsfolge anschließen müsstest, soll sie freiwillig möglich sein. Die ursächliche Verbindung zwischen Urkern und Urzelle wird ihren Anteil tragen müssen, denn sie ist unaufhebbar, weil der ihr innewohnende Schöpfungssegen dein heilig guter Werksegen ist. Es dürfte dieser auch alleinig sein, der den Wiedergutmachungswillen stärkt und das Gelingen dazu gibt. Gründe es, allheiliger Ur, auf das freie Willegesetz und lasse dabei deinen Schöpfungssegen als Geheimverbindung walten. Denn dein ist der Raum, dein ist die Zeit und dein ist das Geschehen. Vollendung heißt dein Werk. Lass uns dich preisen. Alle stellen sich bei diesem Aufruf im Halbkreis vor dem heiligen Herd auf. Lass uns deinem Namen Lob singen und dir sei wohlgefällig unser Dank und unsere Anbetung. Heilig, 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 heilig bist du, o Herr und Höchster, ewig heiliger Ur. Ewig einziger und wahrhaftiger. Amen. Die Mauern, Säulen und Geräte des Heiligtums geben das mit großer Kraft gesprochene Wort zurück an den, der mächtig auf seinem Stuhle sitzt, dessen Name wunderbar, Rat, Macht und Kraft, ewig wahrhaftig, Hochpriester Melchisedek und König von Salem ist. Das Allerheiligste erstrahlt in erhabenem Schöpferglanz einer Tagvollendung. Die Jubelnden halten ihren Atem an, denn feierliche Stille senkt sich nieder. Im hehren Schweigen sehen sie Urs leuchtende Herrlichkeit. Ist Michaels Antwort so bedeutend? Das geschieht, als wenn Ur selbst entschieden hätte. Noch wissen es die Kinder nicht. Selbst eine Antwort wird nur so viel vermitteln, als der Werkfortgang es nötig macht. Auch sie werden nie die Tiefe dieses Sinnes fassen können und die Tragik eines Geschehens erst erkennen, wenn eine Abwandlung geschehen ist. Aber bis dahin? Ach, Ur sieht voraus. Die Erbarmung deckt schon jetzt die Hände über ein Geheimnis und sein Herz ist bereit aufzunehmen, was am Boden einst zerschlagen liegt. Doch es sind getreue Kinder ihm zur Seite, und der Willefürst hat seine Arbeit gleichfalls gut vollendet, wie am Tag vorher der Träger seiner Ordnung. So blicken seine Augen freundlich auf die Kinder nieder. Er streckt über sie die Hände aus und erteilt den letzten Abendsegen. Dann öffnet er das Herz, damit die Ersten in ihm ruhen können. Noch einmal nimmt er das Schöpfungsbuch zur Hand, das noch aufgeschlagen liegt, seit heiliger Frührotschein die verborgene Quelle traf, an der er, der Höchste, den Tag aus seinen heiligen Lebenswassern schöpfte. Und er spricht. Amen. Und noch ein dem Werk geheiligtes Amen. Es soll der Wille über dem Gesetz und der Erfüllung walten, damit nicht anderes geschieht, als was mein Willeträger gefordert hat. Wäre aus einer von mir geleiteten Erkenntnis die Entscheidung gefallen, so könnte jederzeit ein unwandelbares Gesetz die Folge bringen. Doch Kraft eurer Erkenntnis und eures freien Willensentschlusses bleiben die wandelbaren Gesetze zum höchsten Segen meiner Kinder als Vollendungssymbol der Wiedergutmachung bestehen. Ein Geheimnis behalte ich mir vor, über das ein anderer Tag die Frage und die Antwort geben soll. In Klammer siehe, 5. Tag, Kapitel 9. Nun naht die Nacht, die Zeit meines ureigenen Schaffens, denn sie ist mein inwendigster Tag und voll meines Lichtes. Da erhaltet ihr, unbewusst des Lebens, frische Kraft, und der nächste Morgen schenkt euch seine Herrlichkeit. Die Nacht verwahrt in ihrem ersten Teil den abgelaufenen Tag und seine Güter. Ich allein bewirke, dass alle Tagesgüter zu neuem Aufbausegen für den neuen Tag umwandelt werden. In 4 Stunden bis zur Mitternacht wird alles bis zum höchst gesegneten Abschluss eingeordnet. Sendet dann die Mitternachtsglocke ihren letzten Ton durch die Urewigkeit. So gestalte ich in 4 Stunden, in denen je ein Wesenszug meines Ur-Ichs wirkt, 4x4 Tagesstunden vor, im Aufbau und im Ziel. Richtung und Lauf, die den Aufbau dem Ziel entgegentragen, bleiben dem Kindvolk überlassen. Sie werden von mir mit dem Erfüllungssegen vorbedacht, damit der ganze Tag die Krönung durch das Ziel erreichen kann. Nun nehmt den Abendsegen dieses reich gefüllten Tages hin. Meine Kinder, ich als Schöpfer segne euch, denn beide Tage, die meinem Schöpferwesen galten, sind vollbracht und gut geworden. Alles ist gut, aus mir und auch aus euch. Darum fließt der volle Segen euch aus meiner Schöpferherzkammer zu. Werdet ihr aber einmal meinen Ursegen erhalten, nachdem ihr aus allen meinen Wesensteilen in euch aufgenommen habt, dann, ja, dann bricht ein Abend über euch herein, dessen Übermaß ich euch mittragen helfen muss. Doch schon jetzt sind eure Herzen bis zum Rand gefüllt, weil ihr mir von eurem Leben so viel dargegeben habt, als euch in den 2 ersten Tagen des Taturjahres möglich war. Darum kommt die Fülle eurer Darbringung als Abendsegen auf euch zurück. Eure Arbeit ist geheiligt, und so ist euch auch der Lohn gewiss, der den nächsten Tag erleben und vollenden hilft. Nun aber seid ihr schaffensmüde. Ur schreitet links um den Herd und begibt sich mitten unter seine Kinder. In der linken Hand hält er das Buch, mit der rechten teilt er seinen Segen aus. Da sehen sie ihn, ach, wie herrlich nah. Keine Stunde brachte ihnen je ein solches Maß glückseligsten Gefühls. Sie sind an der Vaterbrust geborgen. Der Weihrauch löst sich aus der Opferschale, erhüllt die Szene ein. Die Gesegneten schließen ihre Augen und Ur schließt auch das Schöpfungsbuch, in dem der 2. Tag als heiliger Gewinn verzeichnet steht. Ur bettet sanft seine Kinder in sein Wesen ein. Am Herd bedeckt er das Feuer mit seiner Rechten, bis eine kleine stille Flamme brennt, ganz stetig und gewiss. Die Opferschale ruht, die Geräte werden eingehüllt. Nun ist das Heiligtum in der Gottheit und nicht mehr Ur im heiligen Haus, wie während jedes Tages um der Kinder willen. Heilige Einsamkeit umgibt den Höchsten. Diese Einsamkeit schafft einen neuen Tag.